Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in europäischen Hauptstädten. Wir sind in Warschau, London, Prag und Madrid, wo Besucher und Besucherinnen Besonderes entdecken können. Ich bin Tina Witte. Weihnachtsmärkte sind eine deutsche Tradition, die auch in anderen Ländern immer beliebter wird, zum Beispiel in Polen. In der Hauptstadt Warschau gab es bisher nur eher kleine Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr haben gleich zwei spektakuläre Märkte geöffnet. Der eine am Fuß des berühmten Kulturpalastes, der andere hoch oben über der Stadt. David Zajons hat beide Weihnachtsmärkte besucht.
Ho, ho, ho! Roter Mantel, weißer Vollbart. Wo auch immer er auftaucht, leuchten die Kinderaugen, wobei sie manchmal auch ganz schön erschrocken gucken. Für einen Monat im Jahr wird aus Herrn Adam der Weihnachtsmann auf dem Warschauer Weihnachtsmarkt. Ein Saisonjob, der ihm großen Spaß macht. Ich warte das ganze Jahr darauf. Im Kalender meines regulären Jobs halte ich mir die Weihnachtszeit frei. Man macht Menschen eine Freude, das ist das Wichtigste. Diese magische Weihnachtsatmosphäre macht mich glücklich. Und natürlich die finanziellen Gründe, seien wir ehrlich. Herr Adam hat eine eigene kleine Hütte auf dem Warschauer Weihnachtsmarkt. Wer hier Fotos mit ihm machen will, muss dafür bezahlen. Der Weihnachtsmann ist eben auch ein Geschäftsmann. Und das Geschäft brummt, denn auf so einem Weihnachtsmarkt habe er noch nie gearbeitet, sagt Herr Adam. Fantastische Atmosphäre, super Aussteller, ein Knaller. Ich glaube, es ist im Moment eine der größten Attraktionen in Warschau. Wir sind begeistert. Warschau hatte in der Vergangenheit zwar auch schon Weihnachtsmärkte, die waren aber eher klein. In diesem Jahr liegt der Markt direkt vor dem Wahrzeichen der Stadt, dem Kulturpalast. Ein Highlight ist das 55 Meter hohe Riesenrad. Hier treffen wir Agnieszka und Daniel. Die beiden Freunde sind aus der Umgebung von Warschau hierher gekommen. Für das Riesenrad überwindet Agnieszka sogar ihre Höhenangst. Bis jetzt ist es okay. Meine Hände fangen ein bisschen an zu zittern, aber das ist es wert. Der Glühwein hilft. Für ihren Mut wird Agnieszka mit einem Ausblick über den hell erleuchteten Weihnachtsmarkt belohnt. Und auch den Kulturpalast sieht sie von hier oben aus nächster Nähe. Zur Weihnachtszeit ist er grün beleuchtet, soll aussehen wie ein Weihnachtsbaum. Von hier oben sieht es noch besser aus, freut sich Agnieszka. Man kann alles sehen, es ist wirklich super. Hoch hinaus geht es auch zu einem anderen Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Warschau geöffnet hat, im 49. Stock eines Wolkenkratzers. Der Warsaw Tower ist das höchste Gebäude in der EU. Aber dieser Weihnachtsmarkt in den Wolken, wie er genannt wird, erfährt in den sozialen Medien eine Menge Spott. Der Weihnachtsmarkt in den Wolken, sagt eine Userin auf TikTok. Naja, hier ist eine Bude. Wenn es nach mir geht, ist das einfach nur die höchstgelegene Glühweinbude der EU. Vielleicht hat ja der Grinch die anderen Stände geklaut. Etwa 17 Euro kostet allein das Eintrittsticket. In den sozialen Medien sind viele der Meinung, dass sich das nicht lohnt. Gerne hätten wir hier oben persönlich mit Besuchern gesprochen. Die Veranstalter erlauben uns aber leider keine Aufnahmen. Bei unserem Besuch stellen wir aber fest, es gibt tatsächlich nur diesen einen Verkaufsstand mit etwas Essen und mit Glühwein für mehr als 8 Euro pro Tasse. Auf dem Weihnachtsmarkt unten vor dem Kulturpalast hören wir hingegen viele positive Stimmen von Besuchern. Wenn der Winter anfängt und alles so schön beleuchtet ist, dann verbessert das gleich die Stimmung an solchen grauen Abenden. Es gibt viele Stände, sehr abwechslungsreich. Ein bisschen teuer, aber abwechslungsreich. Das ist viel wichtiger. Die Verkaufsstände hier bieten mehr oder weniger polnisches Essen an. Zum Beispiel Hotdogs mit polnischer Wurst, Polish Dogs. Wurst ist eine polnische Spezialität. In Deutschland ist sie auch sehr beliebt. Würste gibt es ja in den unterschiedlichsten Formen. Ich wollte etwas verkaufen, das die Polen lieben, aber auf die bestmögliche Weise. An einem anderen Stand gibt es Brot mit Schmalz, also Schweinefett. Noch so eine polnische Spezialität.
Ogóreczek kiszony, trzy piorek cebuleczka.
Dazu saure Gurken, Schnittlauch und Zwiebel, sagt der Verkäufer. Ein polnischer Weihnachtsklassiker. Das ist nichts, was man einfach so im Geschäft kaufen kann, sondern nur hier auf dem
Jahrmarkt.
Jahrmarkt. Dieses vom deutschen Jahrmarkt abgeleitete Wort benutzen die Polen, wenn sie über den Weihnachtsmarkt sprechen. Es ist eine eher deutsche Tradition, die nach Polen übergeschwappt ist, aber auch hier werden die Weihnachtsmärkte immer populärer. Das ist ganz im Sinne von Herrn Adam. Er wäre am liebsten das ganze Jahr über ein Weihnachtsmann. Das wäre ein Traumjob.
Die Briten sind verrückt nach Weihnachtsmärkten und allein in London haben in dieser Saison ein Dutzend Christmas Markets ihre Stände geöffnet. Am Themseufer zum Beispiel oder auf dem Trafalgar Square. Furore machen will in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Leicester Square, der erstmals mit einer Eisbahn lockt. Gabi Biesinger war dort.
Die einen gleiten durchaus majestätisch über die inzwischen ziemlich angetaute Eisbahn, die anderen schieben sich gebeugt und tastend voran. Kinder klammern sich an hüfthohe weiße Plastiktiere, die sie als Stützen auf dem Eis nutzen. Und immer wieder gehen Wagemutige kreischend zu Boden. Ben hat seine Runden aufrecht absolviert, solange sich mit der Hand auf dem Eis abstützen nicht als hinfallen gilt.
I stayed up. If a hand on the ice counts as not falling, I stayed up. Yeah.
Mutter Toni verfolgt ihre Kinder, die übers Eis flitzen mit Argusaugen. Selbst zu fahren, das wäre ihr zu gefährlich.
I love watching them. I wouldn't go on myself. I don't want to hurt myself. But it's beautiful, all the lights set up, ready for Christmas, children in smiling and enjoying themselves. That's what it's all about.
Aber diese Weihnachtsstimmung, das Lächeln der Kinder, darum geht es doch. Darum geht es auch Ed Bartlem vom Veranstalter Underbelly, der für diese erste Eisbahn auf dem Leicester Square im Herzen des Londoner West Ends verantwortlich ist. Und Bartlem hat große Vorbilder im Kopf.
New York, Rockefeller Center, Ice Rink in Leicester Square, one of the most, if not the most, kind of famous.
New York, Rockefeller Center und Leicester Square, der vermutlich bekannteste Platz in London. Es würde mich sehr freuen, wenn wir den Erfolg des Rockefeller Centers hier kopieren könnten. Es ist unser erstes Jahr, wir werden sehen.
And we'll see how we get on.
Anders als etwa die seit Jahren etablierte Eisbahn am Somerset House in London, wo jede Stunde neue Gäste aufs Eis gelassen werden, kann man auf der Leicester Square Eisbahn, die nicht als Fläche, sondern als Ring angelegt ist, alle 15 Minuten einen Slot buchen. Das soll Touristen und Londoner nach Feierabend anlocken, die kurz ein paar Runden drehen möchten. Bei den derzeit frostigen Temperaturen kann man sich jedenfalls schon mal ordentlich warm laufen. Und angesichts des frühen Winters bahnt sich für die Briten dieses Jahr ja vielleicht sogar eine weiße Weihnacht an.
In England we always pray for a white Christmas. And it never happens.
In England betet man immer für eine weiße Weihnacht, aber es gibt nie eine. Vielleicht mussten deshalb damals auch die Deutschen den Engländern etwas Nachhilfe geben beim Thema Weihnacht. Es war der deutsche Prinz Albert, Gemahl von Königin Victoria, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Weihnachtsbaum auf die britische Insel brachte. Und im Nachgang kamen die Weihnachtsmärkte.
I have to say, nothing beats a proper German market in Germany.
Ehrlich gesagt schlägt kein Weihnachtsmarkt hier einen echten Weihnachtsmarkt in Deutschland. Aber wir versuchen unser Bestes, das zu imitieren. Darum bin ich froh, dass wir hier nicht nur die Buden haben, sondern auch die Eisbahn als besonderen Akzent.
Skating.
Und wer sich beim Schlittschuhlaufen stärken will, findet nicht nur flüssigen Treibstoff,
I love the Glühwein,
sondern auch echte deutsche Würste, viel besser als die englischen, schwärmen Touristen aus Malaysia.
It's our first time trying it.
It's good.
It's better.
Way better.
Und während manche noch den Namen üben, kommen andere ganz gezielt für die Wurst.
Bratwurst. Bratwurst. Bratwurst, yeah.
Lecker. I really like sauerkraut. The onions are good. Yeah.
I love bratwurst. Every Christmas, make sure I get one in London.
Und stellen fest, in der teuren Stadt London hat alles seinen Preis.
Central London prices, right? But yeah, honestly, it is expensive. But we're used to it. You pay £7 for a pint, and so I guess £12 for a bratwurst is okay.
Wir zahlen ja umgerechnet 8 € für ein Glas Bier. Da sind knapp 14 € für eine Bratwurst wohl auch nicht zu teuer.
Günstig in London übernachten, das wünscht sich wohl jeder Tourist, der in die britische Hauptstadt reist. Seit kurzem geht das im Kapselhotel direkt am Piccadilly Circus. Eine Nacht kostet dort nur etwa 34 €. Allerdings bekommt man dafür auch kein richtiges Zimmer, sondern eben nur eine Kapsel. Das Konzept dieser Hotels kommt ursprünglich aus Japan und jetzt ist es das erste der Art in London. Valerie Krall hat sich für eine Nacht eingebucht.
Also schon klein, aber sieht jetzt auch nicht ungemütlich aus.
Ich hocke in einem dunkel beleuchteten Gang und blicke in eine Art Koje. Die Koje ist 2x1 Meter groß und besteht im Grunde aus einer Matratze, einem Lichtschalter und 2 Kleiderhaken. Hier schlafe ich heute Nacht.
Ich guck mal, ob ich mich einrichten kann.
Ich bin in einem Hotel am Piccadilly Circus in London, das keine Zimmer, sondern Kapseln anbietet. Der Deal? Mini-Schlafplatz, Mini-Preis. Die Kapseln kann man schon ab 30 Pfund, umgerechnet 34 Euro, buchen.
The main idea is get a really, really excellent night's sleep in the middle of London.
Es geht darum, den Gästen eine exzellente Schlafmöglichkeit im Zentrum Londons zu bieten, sagt Hotelmanager Greg Walsh.
We're between the hostel market, where it's very, very cheap.
Wir bieten eine Option zwischen Hostels und Budget-Hotels, denn viele der eigentlich billigeren Hotelketten sind im Zentrum Londons ziemlich teuer. Wir versuchen, einen Mittelweg zu finden.
That balance in between the two.
Fast 1000 Kapseln gibt es in dem Hotel. Jeder Quadratmeter Platz wird genutzt. Über meine Kapsel sind noch 2 weitere gestapelt, zu denen kleine Treppenaufgänge führen. Die Badezimmer teilt man sich mit anderen Gästen. In der Kapsel selbst sorgt ein Rollo für Privatsphäre, das man runterziehen und abschließen kann. Sich für die Nacht fertig zu machen, ist schon umständlich. Reinklettern, Ungelenk umdrehen, Kulturtasche und Schlafanzug aus dem Rucksack kramen, dann wieder rausklettern, Rollo abschließen, ins Bad. Aber zumindest ist alles sauber und die Atmosphäre ruhig. Das finden auch andere Gäste.
I really like it. So spacious and clean,
sagt Carlotta. Sie ist für 3 Tage aus Barcelona angereist, um London zu erkunden. Sie hat das Kapselhotel gebucht, weil es die günstigste Option war und zentral gelegen.
A lot of people tell me that it was crazy.
Viele haben mir gesagt, ich wäre verrückt, gleich 3 Nächte hier zu schlafen. Aber ich probiere immer alles aus. Neben Touristen nutzen auch erstaunlich viele Pendler das Hotel, weil sie spät von der Arbeit kommen oder am nächsten Tag früh wieder da sein müssen. Die Übernachtung hier ist günstiger als so manche Zugfahrt.
I work in very nearby and so it's cheap.
Charlies Büro ist ganz in der Nähe des Piccadilly Circus. Weil London so teuer sei, ist er nach weiter außerhalb gezogen, muss aber immer noch ein paar Tage pro Woche ins Office.
I tried a hostel the first few weeks that I was kind of commuting in.
In den ersten Wochen war ich immer im Hostel und es war wirklich schrecklich. Mir geht's um die Privatsphäre. Wenn ich von der Arbeit komme, möchte ich nicht in einem Zimmer mit 12 Leuten schlafen. Als ich gegen 23 Uhr endlich das Licht ausmache, bin ich ziemlich müde. Aber der Schlaf kommt nicht so schnell wie sonst. Ich habe eigentlich keine Probleme mit engen Räumen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht genügend frische Luft bekomme. Im ganzen Hotel gibt es keine Fenster, geschweige denn in der Kapsel. Auch später in der Nacht wache ich noch 2-mal auf und wälze mich eine Weile herum. Nach 7 Stunden klingelt der Wecker.
Es war eine interessante Nacht. Ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Einfach weil mir dieser Gedanke, du liegst in einer geschlossenen 2x1-Meter-Box, nicht so richtig aus dem Kopf gegangen ist. Mir persönlich war es auch ein bisschen zu warm hier drin. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich genügend Platz. Es war echt gemütlich und auch erstaunlich leise.
Mein Fazit? Ich verstehe, warum Leute das Kapselhotel buchen. Gerade für den Preis. Aber mir persönlich ist dann doch ein bisschen Luft um mein Bett herum wichtiger.
Der neue Roman von Dan Brown ist erst vor kurzem erschienen und schon jetzt ein Bestseller. The Secret of Secrets heißt das Buch und dieses Mal schickt der US-Autor seine Helden nach Prag auf eine geheimnisvolle und natürlich actionreiche Mission. Mit seinen Romanen scheint Dan Brown einen Nerv zu treffen und er löst außerdem regelrechte Touristenbooms aus. Nach Barcelona, Florenz oder Paris ist es nun Prag. Die Dan-Brown-Führungen in der tschechischen Hauptstadt sind ausverkauft. Marianne Allweis hat eine mitgemacht.
Jana Kimlova hat eine neue Stadtführung im Angebot. Für die Prager Tourismuszentrale zeigt sie die Hauptschauplätze des neuen Dan-Brown-Thrillers auf Tschechisch und Englisch.
Have you read it already? No.
Das Buch hat von 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Nachmittag erst eine Person gelesen, ein französischer Fan. Die Tschechinnen und Tschechen seien da weiter mit der Lektüre, verrät die Stadtführerin später. Vielleicht kein Wunder, wenn ein Autor, der in 56 Sprachen übersetzt wird, nach anderen Orten die eigene Hauptstadt als Kulisse ausgewählt hat. Und Prag hat viel zu bieten für Dan Browns Kombination aus Wissenschaft und Parawissenschaft, aus Verschwörungen und Verfolgungsjagden, erzählt Jana Kimlova in der Tourismuszentrale im historischen Rathaus am Altstädter Ring.
The book is dedicated to Prague because Dan Brown loves Prague.
Das Buch ist Prag gewidmet, weil Dan Brown Prag liebt. Er war im September zur Buchpremiere zum 7. Mal hier. Seine Eltern haben ihn dazu animiert. Und als er vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal kam, war er fasziniert.
He was fascinated with Prague.
Auch Kira und Vincent aus New Jersey kommen aus dem Staunen nicht heraus und der Gruppe in den schmalen mittelalterlichen Gassen kaum hinterher. Sie haben alle 5 bisherigen Thriller gelesen, denn Brown sei in seiner US-Heimat wirklich berühmt. Das neue Buch haben sie schon auf ihren E-Book-Reader geladen, aber noch nicht damit angefangen.
Als ich gesehen habe, dass es eine Dan Brown-Tour gibt, habe ich gleich gesagt, das muss ich machen. Ich liebe die historischen Aspekte, aber auch die Geheimnisse und Mythen. Außerdem gibt es einen übernatürlichen Aspekt, das ist ja fast schon religiös, spirituell. Und die Action, genau. Daher sind die Bücher so gut. Sie haben von allem etwas.
Mit Legenden geht es weiter auf dem Stadtrundgang. Eine der bekanntesten aus Prag darf nicht fehlen, die des Golems. Niedergeschrieben vom bekannten Rabbi Löw über eine jahrhundertealte mythische Figur, geschaffen aus Lehm, um die jüdische Bevölkerung zu schützen, die aber außer Kontrolle gerät und in blinde Zerstörungswut ausbricht. Auf dem jüdischen Friedhof in der Nähe der ältesten unzerstörten Synagoge Europas lässt Dan Brown seinen Golem Kraft tanken. Einige Orte hat der US-Autor alleine entdeckt, zum Beispiel eine Stadtbefestigung mit Bunker außerhalb des Zentrums. Dorthin sollen bald auch Führungen angeboten werden, denn selbst Einheimische kennen diesen Folimanka-Park in Nusle oft nicht. Die Karlsbrücke ist bereits voller Prag-Fans. Vor lauter Touristen sieht man kaum das Four Seasons Hotel am Ufer der Moldau. Das Stammhaus von Dan Brown, weiß Jana Kimlova.
Robert Langdon is accommodated in this beautiful building.
Auch der Romanheld Robert Langdon übernachtet dort im Royal Apartment. Zu Beginn gibt es im Hotel einen Fehlalarm. Langdon springt aus dem Fenster dieses Barockgebäudes etwas weiter hinten in den Fluss. Absolut unmöglich. Er müsste dazu Superman sein.
You have to be like a Superman.
Die Szene schreit nach einer Verfilmung, findet Gibbs aus Edinburgh.
Ich kenne Dan Brown nicht, aber als die Führerin erwähnt hat, dass er auch den Da Vinci Code, Illuminati und Inferno geschrieben hat, ist mir aufgefallen, dass ich die Filme mit Tom Hanks gesehen habe. Jetzt hoffe ich, dass Netflix vielleicht dieses Buch verfilmen wird.
In der Tat sind schon Verträge für eine Serie unterschrieben. Cross-Selling ist dieses Mal also von Beginn an mitgedacht. Die Prager Tourismusagentur hat ihre Dan Brown-Rundgänge gut vorbereitet. Jana Kimlova und einige Kollegen durften das Manuskript vorab lesen. Die Nachfrage ist groß, allerdings sind die Führungen für alle gratis, die einen Prager Besucherpass gekauft haben, so wie der junge Schotte. Auch das Marketing läuft seit dem Erscheinungsdatum. In tschechischen Buchläden und in Supermärkten liegt der Roman in großen Körben aus. Im Souvenirshop im Altstädter Rathaus gibt es mit dem Pragpass Rabatte auf das Buch, auch auf Dan Brown Stadtpläne und Kühlschrankmagnete.
Weiter geht es nach Madrid. Flamenco ist wohl das international bekannteste Kulturgut Spaniens. Die Kunstform, die eigentlich 3 Künste in sich vereint, den Tanz, die Musik, den Gesang, gehört seit 15 Jahren zum immateriellen Kulturerbe und ist viel mehr als ein Spektakel für Touristen. Julia Macher hat eine der berühmtesten Bühnen in Madrid besucht.
Gerade mal etwa 16 Quadratmeter groß ist die Bühne im Corral de la Moreria, auf der sich Miguel Soto, genannt El Londro, die Seele aus dem Leib singt. Cantejondo, der Flamenco-Gesang, den Federico García Lorca mal als lebendige Wunde bezeichnet hat. Die Besucher, fast alles Touristen, lauschen fasziniert. Manche sind zunächst etwas irritiert, lassen sich dann aber mitreißen, spätestens als die Bailaores, die beiden Tänzer, Leid, Schmerz und Lust in den Boden stampfen.
Quizá el mayor malentendido pueda ser que piensen que el flamenco es folklore.
Das größte Missverständnis der meisten Ausländer sei, Flamenco für reine Folklore zu halten und nicht für eine lebendige Kunstform, sagt Juan Manuel del Rey, der Betreiber von Madrids berühmtestem Tablado.
Mi padre inauguró el Corral de la Morilla en 1956.
Mein Vater hat dieses Lokal 1956 eröffnet. Unsere Philosophie ist die gleiche geblieben. Wir wollten immer die besten Flamenco-Künstler der jeweiligen Zeit auf der Bühne haben. Eröffnet wurde das Lokal von der großen Tänzerin Pastora Imperio. Danach kamen Künstler wie Paco de Lucía, der hier sein berühmtes Entre dos Aguas uraufführte. Camarón de la Isla stand hier mit 13 Jahren. Alle großen Flamenco-Künstler der letzten 70 Jahre waren hier auf der Bühne des Corral de la Morería. Jesús Fernández und Mercedes Ruiz, die beiden Tänzer des Abends, standen noch nie zusammen auf der Bühne. Ein Blind Date sozusagen. Es gibt keine Proben, kein festes Programm, keine Absprachen. Auch nicht zwischen Sängern und Musikern. Sie reagieren aufeinander, auf Blicke, Gesten, Bewegungen. Für Fernández und Ruiz macht genau das die Essenz des Flamenco aus. Es ist diese Freiheit, sich ausdrücken zu können, wenn man improvisiert und dem Zusammenspiel mit den anderen Kunst entsteht. Wenn man dann von der Bühne geht, ist einem oft gar nicht bewusst, was da passiert ist. Die Essenz des Flamencos ist das Gefühl und der Versuch, dieses Gefühl zu übermitteln. Und wenn das gelingt, ist es unbeschreiblich. Über Jahrzehnte wurde der Flamenco, die Musik und der Tanz der Gitanos, der spanischen Roma, nur mündlich weitergegeben. Heute besuchen zwar fast alle Künstler eine Akademie. Ihren ursprünglichen Geist hat sich die Kunstform dennoch bewahrt, sagt Juan Manuel del Rey.
En el Flamenco hay.
Es gibt ein paar Parameter, die definieren, ob das Flamenco ist oder nicht. Das sind die Palos, die verschiedenen Flamenco-Rhythmen, die verschiedenen Ausdrucksformen. Aber innerhalb dieses Rahmens kann jeder Künstler sich auf seine eigene Art und Weise ausdrücken. Und die besten Künstler sind die, die die Grenzen neu ausloten, die Avantgarde sind und danach zu Klassikern werden. Wie seine Mutter Blanca del Rey, die als erste Tänzerin den Mantón de Manila, das Fransentuch, in den Mittelpunkt einer ganzen Choreografie stellte. Oder Paco de Lucía, der als erster Jazz- und Latin-Elemente in sein Gitarrenspiel integrierte. Grenzüberschreitung als Grundregel. Dennoch kommt es auch innerhalb des Flamenco immer wieder zu Grabenkämpfen zwischen Traditionalisten und Erneuerern. Paloma Contejero kann ein Lied davon singen. Sie organisiert das Festival Miradas Flamencas in Madrids Arbeiterviertel Vallecas. Da werden elektronische Beats mit traditionellen Rhythmen gemischt und getanzt und gesungen wird nicht im Rüschenkleid, sondern in Jeans und Tanktop. Dafür gibt es immer wieder Kritik. Für Consejero ist genau diese Verbindung zum Alltag, zum Jetzt, Teil des Flamenco.
Para mí, el Flamenco de verdad sobrevive y
se. Für mich entsteht der authentische Flamenco in Vierteln wie diesem. Seit den 1960er Jahren kamen Menschen aus dem Süden des Landes hierher. Menschen, die ihren Überlebenskampf, ihre Sorgen miteinander geteilt haben, durch Cante und Baile, durch Gesang und Tanz.
Pues había cante y había baile.
Dass keine Karte mehr als 6 Euro kostet, ist Teil des Konzepts. Kunst soll für alle zugänglich sein. In den bei Touristen beliebten Tablados kostet ein Ticket oft gut das Zehnfache. Ärgert sie die Kommerzialisierung? Paloma Consejero schüttelt den Kopf.
Es una forma de vida para un montón de artistas, de hecho.
Für viele Künstler ist das einfach eine Lebensform. Sie treten in Tablados auf, um ihr Geld zu verdienen, aber um ihre persönliche Kunstform, ihren eigenen Ausdruck zu entwickeln, müssen sie raus aus dem Tablado in Projekte wie diese. Für Juan Manuel del Rey ist klar, die authentische Flamenco-Erfahrung gibt es auf den kleinen Bühnen der Tablados. Der Flamenco ist eine Kunst für die kurze Distanz, weil sich so die Gefühle, die Emotionen am besten auf das Publikum übertragen können, wie hier auf 3 Meter Distanz. Man ist den Künstlern so nah, dass man sogar ihre Schweißtropfen sieht.
Nivel más alto.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Folgen auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtstage.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.